unabhängig davon, was jemand persönlich über ihn denken oder glauben mag. Jesus von Nazareth ist für fast 20 Jahrhunderte die dominierende Persönlichkeit in der westlichen Kultur gewesen. Wenn es möglich wäre, mit einer Art von Supermagneten aus der Weltgeschichte jeden Fetzen herauszuziehen, der wenigstens eine Spur seines Namens trägt, was wäre dann noch übrig? Diese Frage stellt ein Historiker der Yale-Universität. Unsere natürliche Tendenz ist es, um uns selbst zu drehen. Was hat Jesus mit meinem kleinen Leben zu tun, mit unserer kleinen Gemeinde? Das Problem ist, wir bekommen dabei gar keinen Blick dafür, wie riesig, wie ehrfurchtgebietend sein Einfluss auf die ganze Welt ist. Walt Disney hat eine Tochter und die schrieb vor einigen Jahren eine Biografie über ihren berühmten Vater. Und sie berichtet darin, dass sie keine Ahnung hatte, wer ihr Vater war und was er tat, bis sie ungefähr 6 Jahre alt war. Da kam sie in die Schule und die anderen Kinder sagten: Mensch, dein Papa, das ist doch der mit Mickey Mouse, der mit Donald Duck. Und zu Hause lief sie dann zu ihrem Vater und sagte: Papa, warum hast du mir das nie erzählt? Du bist Walt Disney. Vielleicht geht es uns manchmal so. Wenn es wahr ist, was wir die ganze Zeit behaupten, dass es an Weihnachten nicht um uns geht, sondern um Jesus, dann ist das jetzt die beste Zeit, um ein paar Schritte zurückzumachen und uns anzuschauen, wer ist dieser Jesus? Lasst uns dabei vergessen. Es geht in dieser Predigt nicht um dein Leben oder um mein Leben. Lasst uns stattdessen staunen, wie Gott die menschliche Geschichte geformt hat, durch diesen Jesus von Nazareth. Ich möchte Plagiatsvorwürfen zuvorkommen und gleich freiwillig zugeben, diese Predigt baue ich stark auf einer Predigt auf, die John Ortberg, Pastor und Buchautor, vor 2 Jahren in seiner Gemeinde in San Francisco gehalten hat. Und vielleicht macht er da noch ein Buch draus und ihr lest das und wundert euch, dass der so viele Gedanken von mir geklaut hat. Also es ist umgekehrt. Ich möchte mit dem Offensichtlichen anfangen. Du findest kaum jemanden, der weniger geeignet erscheint, die Welt zu verändern, als Jesus. Du findest kaum jemanden, der weniger geeignet erscheint, die Welt zu verändern, als Jesus. Er war kein Politiker. Er hatte keine gesellschaftlichen Connections. Er hatte keine Beziehungen zu Herodes, zum Sanhedrin, dem Hohen Rat oder nach Rom. Er hatte keine militärische Macht. Er schrieb auch nie ein Buch. Das Einzige, was wir wissen, dass er geschrieben hat, schrieb er in den Sand. Er reiste kaum einmal über die Grenzen seines kleinen Landes hinaus. Seine Nachfolger waren ziemlich ungebildete und geradezu lächerlich unwichtige Leute. Im Neuen Testament selbst werden sie mal als ungelehrte und einfache Leute bezeichnet, in Apostelgeschichte 4. Es wird dann aber auch festgestellt, dass sie mit Jesus gewesen waren. Kein weniger geeigneter Kandidat. Und 2000 Jahre später ist es praktisch unmöglich, sich eine Welt vorzustellen ohne seine Spuren. Wir wollen es trotzdem mal probieren heute. Stell dir eine Welt vor ohne ihre einflussreichste Bewegung, die Kirche. Kein Notre Dame, kein Kölner Dom, keine Elisabethkirche, kein Petersdom, keine Erlöserkathedrale in Moskau, keine Hauskirchen in China, keine Ansgarkirche in Marburg und die ganzen Persönlichkeiten, kein Petrus, kein Paulus, kein Augustinus, kein Thomas von Aquin, keine Elisabeth von Thüringen, kein Franz von Assisi, keine Mutter Teresa, kein Martin Luther und kein Martin Luther King, kein Dietrich Bonhoeffer, kein Charles Wesley, kein Karl Barth, kein Karl Böttner. Aber gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück. Überhaupt diese Idee, Kirche, Gemeinde, was ist da los? Es gab viele soziale Gruppen in der Antike. Es gab übrigens nicht von John Ortberg. Staaten, Familien, Volksgruppen, Gilden, Stammesreligionen, philosophische Schulen, vieles andere, wo Menschen sich zusammengefunden haben. Und die Kirche war nichts von alledem. Paulus sagt etwas anderes über die Kirche. Hier, sagt Paulus, ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Und dann weiter in Kolosser 3. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Heiligabend gab es eine Meldung auf Welt Online über die Weihnachtsansprache von Joachim Gauck. Sie selber nicht gehört, nur den Aufmacher gelesen. Da hieß es, Gaucks erste Weihnachtsansprache als Bundespräsident. Seine theologische Prägung kann er nicht verbergen. Eine christliche Botschaft verkündet er nicht. Es geht um Zuwendung, Solidarität und Liebe. Stefan Pichotka, Pastor oben in Tabor, kommentierte das auf Facebook, Herausforderung des Tages, unterstreiche die Begriffe, die nichts mit der christlichen Botschaft zu tun haben. Ich habe dann Bundespräsident vorgeschlagen. Woher kommt diese Idee? Ja, wir merken das gar nicht mehr. Unsere Nachbarn sagen, ja, da muss man ja kein Christ für sein. Aber woher kommt das? Woher kommt diese Idee, dass alle Menschen zusammengehören? Dass alle Menschen Brüder sind, dass wir solidarisch sein sollen. Nicht nur mit unseren Stammesgenossen, mit unserem eigenen Blut, sondern mit jedem Menschen, egal wo er herkommt, egal ob Mann oder Frau, egal ob hoch oder niedrig. Wo gab es vor dieser Jesus-Bewegung eine andere Bewegung, die alle Menschen einschließen wollte, unabhängig von Ethnie, Wohlstand, Bildung, Ruf, moralischem Stand, die alle Menschen einschließen wollte, sie lieben wollte, sie verwandeln wollte. Das ist eine historische Tatsache, du findest so etwas nicht. Es hat vorher noch nicht mal die Idee einer solchen Gemeinschaft gegeben. Wenn du die griechischen Philosophen liest, da ist die Gesellschaft ganz sauber sortiert, bei Plato oder so. Da gibt es oben und unten. Es war seine Idee. Ich sage nicht, dass nicht irgendjemand anders auf so eine Idee hätte kommen können. Ja, oder dass nur Christen sowas leben. Aber tatsächlich begann diese Idee bei diesem ärmlichen Zimmermann irgendwo in der Provinz. Wer ist dieser Mann, den wir es hier zu tun haben? Wer ist dieser Mann? Jesus verändert auch unser Denken über die Geschichte. Es ist ziemlich selbstverständlich heute, dass wir Fortschritt erwarten. Merkt ihr an solchen Äußerungen, wie dass es sowas im Jahr 2012 noch gibt? Dahinter steht ja die Erwartung, dass es hätte besser werden müssen. Ja, kennt ihr. Und es gibt Umfragen, gerade so zum Jahresende, erwarten sie, dass ihr Leben im nächsten Jahr besser sein wird als im vergangenen. Ein Mensch in der Antike hätte so eine Umfrage nicht gemacht. Er hätte so eine Frage gar nicht gestellt, denn die meisten Kulturen gingen davon aus, dass wir in endlosen Kreisläufen existieren. Alles wiederholt sich. Die Jahreszeiten kommen und gehen, die Zeitalter kommen und gehen. Elton John singt The Circle of Life. Ja? Das ist eigentlich dieses Denken, das ist heute schon wieder populär bei manchen. Aber die Nachfolger von Jesus, die haben geglaubt, die Geschichte ist eine Geschichte mit einem Anfang und einem Ende, mit einem Ziel sogar. Das fängt an mit der Geschichte Israels und durch die Gemeinde Jesu breitet sich das über die ganze Welt aus. Die Überzeugung, Gott führt die Geschichte zu einem Ziel. Das ist eine Weltanschauung, die überhaupt Wissenschaft erst möglich gemacht hat. Dass die Dinge zusammenhängen, dass wir nicht auf dem Rücken einer großen Schildkröte leben oder sowas, dass wir in einer Geschichte leben, die ein Ziel hat. Sie bedeutet auch, dass Menschen mit Hoffnung in die Zukunft blicken. Und dieses Denken hat sich dann säkularisiert oder wurde säkularisiert. Übrig blieb dann ein Fortschrittsglaube, der manchmal hohl sein kann. Aber diese Vorstellung überhaupt, dass es nach vorne geht, diese Idee gab es in der Antike so nicht. Die fing irgendwo an. Ich habe die Tage ein paar Mal schon drüber gesprochen, wie Lukas anfängt im Lukas-Evangelium. Er erzählt von der Geburt Jesu. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, als da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und bei Kapitel 3 lesen wir noch von Tiberius, der Kaiser ist und der Statthalter ist und so weiter. Warum sagt Lukas nicht einfach, in welchem Jahr Jesus geboren wurde? Ja, damals war es üblich, dass man die Jahre gezählt hat nach der Herrschaft der Kaiser. Also Jahr 1 in der Herrschaft des Kaisers Augustus und so weiter. Und das ist eigentlich auch ein Bild dafür, was ist dann passiert. Irgendwann ging die Herrschaft dieses Kaisers zu Ende und dann wurde wieder von vorne angefangen zu zählen. Und im Lauf der römischen Geschichte wurde die Herrschaftszeit der Kaiser immer kürzer, weil sie sich alle gegenseitig umgebracht haben. Und dann fing die Zeitrechnung immer wieder von vorne an. Die Kaiser, diese Herrscher der Welt kamen und gingen, aber die Jesusbewegung, die wuchs immer weiter an. Und irgendwann nach 500 Jahren kam ein kleiner Mönch namens Dionysius Exiguus auf die Idee, den Kalender anders zu zählen. Nicht mehr nach der Herrschaftszeit der Kaiser, das war dann im 5. Jahrhundert, im 6. Jahrhundert auch irgendwann schwierig, auch nicht nach der Legende der Gründung Roms, 753 kroch Rom aus dem Ei und dann immer weitergezählt. Das war eine andere Form, die sich eingebürgert hatte, sondern zu zählen von der Inkarnation, von der Geburt des Zimmermanns Jesus an. Dieser Jesus, der nie ein öffentliches Amt innehatte, der keine Truppen hinter sich hatte, der nie ein Buch schrieb. Und ja, das ist eigentlich die Erfindung unseres Kalenders. Dionysius hat sich berühmterweise ein paar Jahre verrechnet, weshalb wir jetzt immer nachlesen können, dass Jesus wahrscheinlich 6 Jahre vor Christi Geburt geboren wurde. Also da ist ihm ein bisschen was verrutscht, aber das macht nichts. Das war nicht nur eine praktische Lösung für ein altes Problem, sondern natürlich war das ein theologisches Statement. Das Leben im Universum ist kein Zufall. Es ist kein ewiger Kreislauf. Es ist eine Geschichte und diese Geschichte hat einen Erzähler. Und das entscheidende Ereignis in dieser Geschichte ist die Geburt eines jüdischen Zimmermanns namens Jesus. Er lebte sein kleines Leben in diesem kleinen Winkel der Welt. Kein Kaiser hat je von ihm gehört zu Lebzeiten. Und noch im 1. Jahrhundert nennt sein Jünger Johannes ihn in der Offenbarung Herr der Herren und König der Könige. Was für ein Titel. Was für ein Titel. Die Jesusbewegung hatte zu der Zeit dann vielleicht ein paar tausend Anhänger. Vielleicht 10.000, vielleicht 20.000. Aber das ist ein Anspruch, der damals für viele lachhaft klang und viele lachen heute noch darüber. Aber die Tatsache ist, 2000 Jahre nach der Geburt dieses Zimmermanns werden wir ständig an ihn erinnert. Wann immer wir die Zeitung aufschlagen, wann immer wir den Computer hochfahren, wann immer wir in den Kalender schauen, werden wir daran erinnert, dass Jesus Christus der Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte ist. Und die Herren dieser Welt, ein Cäsar, Nero, starb vom Wahn umfächelt im Jahr des Herrn, Anno Domini 68. Napoleon, Kaiser der ganzen Welt, starb im Jahr unseres Herrn 1821. Adolf Hitler, der das 1000-jährige Reich begründen wollte, nahm sich das Leben im Bunker im Jahr des Herrn 1945. Also man kann das ja gerne anzweifeln, dass Jesus der Herr, der Herrn und der König der Könige ist, aber wie seltsam, jeder Herrscher, der je gelebt hat, jede Nation, die aufsteigt und fällt, wird datiert nach den Lebensdaten dieses Mannes. Wer ist dieser Mann? Wir wollen ihn als Menschen betrachten. Ja, wir haben gesungen schon über seine Göttlichkeit, wir wissen das, aber lass uns davon mal absehen, dass er der Sohn Gottes ist. Jesus als Mensch, wie erklären wir, was mit unserer Welt passiert ist? Jesus hat unseren Umgang mit der Zeit geändert. Ohne Jesus gäbe es keinen Sonntag, wie wir ihn kennen. Der Sabbat war in Israel einzigartig, in der ganzen Antike. Das war die einzige Kultur, die freiwillig auf einen Tag Erwerbsarbeit in der Woche verzichtet hat, um zu demonstrieren, dass sie sich abhängig wissen von ihrem Gott. Das gab es sonst nirgends. Man hat irgendwo Tempelgottesdienste gefeiert, klar, aber es gab vielleicht dann im Jahr mal ein Fest, aber dass jede Woche dieser Zyklus ist mit dem arbeitsfreien Tag, das gab es sonst nicht. Und bei den Christen wissen wir, dass sie dann zum Ende des ersten Jahrhunderts sich nicht mehr am Sabbat treffen, am siebten Tag der Woche, sondern am ersten Tag der Woche, am Auferstehungstag. Und der Sonntag wird zum weltweiten Feiertag. Und später haben dann die Muslime zum Beispiel gesagt, wir nehmen dann den Freitag, eben um anders zu sein sozusagen. Und das wurde von vielen Kulturen übernommen. Die Auferstehung Jesu Christi, also wenn sie sonst nichts verändert hätte, dann hat sie auf jeden Fall unseren Umgang mit der Zeit verändert. Und übrigens, wo kommen die Uhren her? Also es gab Wasseruhren und so weiter schon im alten Ägypten, aber so mechanische Uhren, Uhrwerke. Da waren Nachfolger Jesu in den Klöstern, die ihre Tage nach festen Gebetszeiten geordnet haben, sogenannte Stundengebete. Und im Mittelalter haben dann Mönche die ersten Uhrwerke entwickelt, um ihnen die Gebetszeit zu weisen. Also wenn dich die Uhr vom Gebet abhält, dann denk dran, die spricht für was anderes, erfunden worden. Und woher haben dann die Leute im Volk, in den Dörfern, in den Städten ihre Zeit bekommen über viele Jahrhunderte? Von den Uhren, die an den Kirchtürmen waren, genau. Im 20. Jahrhundert hat man aufgehört, Uhren an Kirchen zu hängen. Wo hängt man heute Uhren hin? Bitte? Ja, Rathaus oder an Banken. Ne? Banken, da findet man auch meistens einen Kappel. Wenn ich die Uhr Zeit wissen will, muss ich an der Volksbank vorbeifahren. Also, wir können es immer daran erkennen, wer angebetet wird in der Gesellschaft, je nachdem, wo, von wem man sich die Zeit ansagen lässt. Jesus hat auch unsere Vorstellung von Barmherzigkeit geprägt. Also, alle Menschen haben das Potenzial, barmherzig zu sein. Und man findet immer wieder wunderbare Beispiele dafür. Überall auf der Welt. Aber wir finden da eine besondere Zuspitzung in der Bewegung von Jesus. Im alten Griechenland, im alten Rom, wer wurde da bewundert? Das waren die Schönen, das waren die Edlen, das waren die Starken. Das ist gar nicht so anders heute an vielen Ecken. Die Schwachen, die Randständigen, die hatten keinen Wert in dieser Welt. Dass man sich um die besonders kümmern müsste, war kein Gedanke, der verbreitet war. Seneca, römischer Philosoph, schreibt im ersten Jahrhundert, wir ertränken unsere Kinder nach der Geburt, wenn sie schwach oder abnormal sind. Das war der Normalzustand in dieser Welt. Bis auf eine komische Gruppe von Leuten, die jemandem nachfolgte, der zitiert Worte mit den Worten, lasst die kleinen Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht. Und seine Nachfolger haben das wörtlich genommen. Und sie haben sich der kleinen Kinder angenommen. Sie haben verlassene Kinder, ausgesetzte Kinder angenommen, die, mit denen sie gar nichts zu tun hatte. Mit denen sie nicht verwandt waren in irgendeiner Weise. Ich habe gelernt über Benignus von Dijon, einen Heiligen im 3. Jahrhundert, der behinderte Kinder aufgenommen hat. Kinder, die ausgesetzt worden waren, jetzt schon schwer misshandelt waren. Kinder, die Abtreibungen überlebt hatten. Und sie versucht hat aufzupäppeln. Und auch dafür, und dafür, dass er Jesus verkündet hat, aber auch dafür, dass er sich diesen verstoßenen Kindern zugewandt hat, ist er als Märtyrer gestorben. Im alten Rom mussten Witwen Geldbußen bezahlen. Wofür? Dass sie ihre Männer überlebt haben. Das galt irgendwie als unschicklich und dann fielen sie halt anderen zur Last. Und dann mussten sie dafür Strafe zahlen. Aber dann gab es da diese kleine Gemeinschaft, deren Gründer noch im Sterben gesagt hat zu einem seiner Freunde, das ist deine Mutter, kümmere dich um meine Mutter, als wenn es deine eigene wäre. Und sie haben angefangen, sich um die Witwen zu kümmern. Sie haben sich um die Kranken gekümmert. Ein Soziologe sagt, einer der Hauptgründe für die Ausbreitung der Kirche lag in zwei großen Epidemien, die in manchen Gegenden des Römischen Reichs ein Drittel bis ein Viertel der Bevölkerung dahin rafften. Was ist da passiert? Die Menschen haben ihre Toten auf die Straße geworfen. Manchmal sogar ihre Sterbenden, um sich nicht selber zu infizieren. Und dann gab es da diese kleine Gemeinschaft, die haben die Kranken reingeholt. Kranke, mit denen sie nichts zu tun hatten, mit denen sie nicht verwandt waren. Und sie haben sie gepflegt, selbst wenn da nichts mehr zu machen war. Man sagt, ja, der wird nicht wieder. Trotzdem haben sie umsorgt, haben riskiert. Und oft ist es geschehen, dass sie selber krank wurden, selber starben. Und sie folgten dem, der sich gekümmert hat um die Aussätzigen, um die Lahmen, um die Blinden, um die Tauben. Und es ist ein Dienst, der immer weiter wuchs. Und im Jahr 816 bestimmt die Aachener Synode, dass jedes Kloster über die Einrichtung eines Hospitale verfügen soll, in dem für die Armen, für die Kranken gesorgt wird. Und das war ein Markenzeichen über Jahrhunderte. Wer hat Krankenhäuser gebaut? Das war die Kirche. 1863 wird von einem evangelikalen Christen, der auch ein Mitbegründer der Evangelischen Allianz ist, eine Organisation gegründet nach einem schrecklichen Krieg in Norditalien. Und diese Organisation ist eine der wenigen, die heute weltweit völkerrechtlichen Status hat, die sich um die Verwundeten kümmert und nicht zufällig ist auf ihrer Fahne ein rotes Kreuz. Also ich behaupte nicht, dass es ohne Christentum nie Barmherzigkeit gegeben hätte. Ich behaupte schon gar nicht, dass Christen immer barmherzig sind. Aber wenn du dich umschaust, wenn du eine Institution findest, in der sich Menschen selbst aufopfern, um die Einsamen kümmern, um die Schwachen, um die Kranken, dann sind die Chancen ziemlich groß, dass dahinter irgendwo Nachfolger von Jesus stecken. Manche dieser Organisationen haben diese Prägung heute verloren. Aber wenn du zurückgehst zu den Wurzeln, also wer war da am Anfang? Die Frage ist, wer ist dieser Mann? Die Jesusbewegung revolutioniert auch die Kunst. Ohne Jesus kein Dante, dessen göttliche Komödie die italienische Sprache geformt hat, das moderne Italienisch. Ohne Jesus keine King James Bibel, die wichtigste Quelle für die englische Sprache heute ist. Ohne Jesus keine Lutherbibel, der wir unser Hochdeutsch verdanken. Ohne Jesus kein Johann Sebastian Bach, ich stelle sich vor. Das schrieb er unter jedes seiner Werke. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Kein Requiem von Mozart, kein letztes Abendmahl von Da Vinci. Es gibt in dieser reichen, großen, wunderbaren Welt keine andere Vision der Wirklichkeit, keine kosmische Erzählung von Gut und Böse, von Leben und Tod, die Menschen so gepackt hat, Künstler so fasziniert hat und ergriffen hat, wie die Geschichte von diesem Jesus. Wer ist dieser Mann? Ich kann das noch ewig fortsetzen. Die Vorstellung, dass auch Herrscher sich jemandem verantworten müssen, so, dass sie vor jemandem Rechenschaft ablegen müssen, war in der Antike unbekannt. Ich könnte viele andere Beispiele nennen. Vielleicht eins noch. Jesus hat auch unser Denken über Menschenrechte, über Menschenwürde revolutioniert. Was steht im Artikel 1 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland? Die Würde des Menschen ist, Staatsbürgerkunde, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wird einfach behauptet. Das wird nicht begründet. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte geht es los, Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Aber wie kommt man auf sowas? Die amerikanische Verfassung, die gibt einen Hinweis. Nee, die gibt keinen Hinweis. Sie behauptet, dass dem so ist, dass diese Tatsache self-evident ist. Also offensichtlich oder selbstverständlich. Sie sagt dann weiter, es ist selbstverständlich, dass jeder Mensch von seinem Schöpfer ausgestattet wurde mit diesen unveräußerlichen Rechten. Aber wenn man sich in der Weltgeschichte umguckt, ist das selbstverständlich? Also für die Hunnen war das nicht selbstverständlich, für die Nazis war das nicht selbstverständlich, für Al-Qaida ist das nicht selbstverständlich, dass das so ist. Dahinter steht die Idee, dass alle Menschen in Gottes Ebenbild geschaffen sind und von Gott geliebt. Verfassungsjuristen brechen sich heute ein ab in Deutschland, wenn sie versuchen, Artikel 1 Grundgesetz säkular zu begründen. Das ist eine ziemliche Knobelaufgabe. Und diese Überzeugung findet einen Höhepunkt in den Worten, die ich eben schon mal gelesen habe, die weltgeschichtlich bedeutsam sind. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Sind die Nachfolger Jesu dieser Wahrheit immer gerecht geworden? Nein, sicher nicht. Und es ist erschütternd, manche dieser Zeugnisse zu lesen. Wie selbst die Sklaverei in Amerika zum Teil versucht wurde, mit der Bibel zu begründen. Aber gleichzeitig finden wir das immer wieder in der Geschichte, dass diese Wahrheit der Bibel eine explosive, subversive Wirkung hatte, dass sie immer wieder nach oben drängt. Und interessant ist, dass die Sklavenhalter in Amerika zwar versucht haben, biblisch zu argumentieren, gleichzeitig haben sie aber ihren Sklaven verboten, die Bibel zu lesen. Warum? Weil da, wo die Sklaven angefangen haben, die Bibel zu lesen, und das ist immer wieder geschehen, da fingen sie an, von einem Gott zu lesen, der die Gefangenen hinausführt, ins Freie, der die Ketten zerreißt. Und diese Botschaft hatte immer wieder eine kettenzerreißende Kraft. Und ich sage das nochmal, wenn ihr euch umschaut und Bewegungen sucht, gerade im 16., 17., 18., 19. Jahrhundert, die sich einsetzen für Menschenrechte, für Frauenrechte, für die Abschaffung der Witwenverbrennung in Indien, für die Abschaffung der Sklaverei schon vor über 1000 Jahren im Römischen Reich und dann wieder im britischen Weltreich im 18., 19. Jahrhundert und dann heute die weltweite Sklaverei, die es heute gibt. Wer ist da unterwegs? Viele, viele Menschen, die aus dieser Jesusbewegung kommen. Und man fragt sich, wer ist dieser Mann, der das in Gang setzt? Es war ein Mann mit einer einzigartigen Lehre. Liebt eure Feinde. Haltet die andere Wange hin. Geht die zweite Meile mit. Segnet die euch fluchen. Das sind nicht Ideen, auf die ein Mensch natürlicherweise kommt. Also die goldene Regel, wie, ja, was du nicht willst, dass man dir tut, das kann man sich noch irgendwie so selber ausdenken. Aber liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, das ist übernatürlich. Und Jesus selbst hat nicht nur geredet. Was sagt er über die, die ihn gerade ermorden? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das lehrt er seine Nachfolger. Und sie gehen diesen Weg durch die Jahrhunderte. Wer ist dieser Mann? Wir erfahren, dass er einen russischen Schriftsteller inspiriert, Leo Tolstoi, dessen Werk Auferstehung in seinem Heimatland verboten wird, aber wieder einen jungen Anwalt in Südafrika inspiriert, der sich gegen die Rassendiskriminierung einsetzt. Tolstoi schreibt ihm einer seiner letzten Briefe auf dem Sterbebett, erinnert ihn an die Liebe Jesu und Mahatma Gandhi geht zurück nach Indien. Und er wird nie Christ, aber er wird der Vater der indischen Nation auf gewaltfreiem Wege und seine Bewegung ist nicht vorstellbar ohne die Liebe Jesu und ohne die Bergpredigt. Wer ist dieser Mann? Er ist der Mann, der einen Prediger aus Alabama inspirierte zu einem Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt wird. Die rauen Orte werden geglättet und die unebenen Orte begradigt werden. Und die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden und alles Fleisch wird es sehen. Dieser Traum von Martin Luther King, das ist keine politische Rede. Auch wenn sie Amerika und die Welt verändert hat. Es ist der Traum vom Shalom. Das ist der Traum von Jesus. Wer ist dieser Mann? Ihr Lieben, das ist der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Er ist die Hoffnung der Unterdrückten. Er ist die Inspiration der Verzweifelten. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Er ist der größte Lehrer aller Zeiten. Er entzündete die größte Bewegung, die sich je ausbreitete. Er machte das größte Geschenk, das je gegeben wurde. Er allein ist der Herr des Lebens. Er allein ist der Sieger über den Tod. Er allein ist der Überwinder über die Sünde. Er allein kommt uns näher, Jahr zu Jahr. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Retter der Welt. Er ist unser König, unser Herr. Das ist dieser Mann. Das ist Jesus. Ihm folgen wir, ihm beten wir an. Halleluja. Amen.